Gut, also, Jesus, Gemeinde und die Ehe. Ist mir ganz wichtig, das werden keine Predigten sein, wo es nur um die Ehe geht, gell? Und du denkst, ich bin ja verwitwet oder allein und so weiter, geht mich nichts an. Doch, doch, das wird für alle sein, deshalb auch dieser Titel so gewählt. Der Anstoß zu dieser Serie gab mir dieses Buch, sprich, das war das Hörbuch davon. Nachher, als ich das Hörbuch gehört habe, dann habe ich das Buch auch gekauft, weil das war wirklich so gut. Ich habe mir da diese CDs oder das Hörbuch angehört, als meine Frau auf der Alp war. Weil ich dachte mir, das ist ein guter Zeitpunkt. Wirklich genau dann, wenn sie weg ist, über die Ehe sich Gedanken zu machen und nicht irgendetwas anderes. Das wäre eine gewisse Gefahr, oder? Ganz ehrlich, menschlich gesagt. Dachte, das ist eigentlich gut und ich bin sehr froh darum. Und da gab das gab mir dann auch den Impuls, darüber eine Predigtserie zu machen. Das sind die Autoren Timothy und Kathy Keller von den USA. Er ist letztes Jahr gestorben, im Mai, habe ich erst später erfahren. Er ist ein sehr versierter Buchautor, sehr guter Buchautor, also Bücher, die sehr gut Menschen ansprechen, die überlegen, die nachdenken, auch Nicht-Christen, vor allem auch Bücher, die auf Jesus hinweisen können. Was mir noch speziell gefällt, dieses Foto. Also, als ich das so ein bisschen sah, da dachte ich gerade an Herr der Ringe. So Gandalf und dann Hobbit. Also Nein, einfach so irgendwie eher so groß. Und mir hat das Bild gefallen, ja, Menschen, die sehr unterschiedlich sind und eher groß oder fast anderthalb Köpfe größer als sie und sie ein bisschen bummelig und so weiter. Äußerlich ganz verschieden. Aber haben miteinander ein Buch geschrieben, miteinander als Ehepaar unterwegs und wie wir im Buch drin sehen und einiges würde ich davon auch euch weitergeben. Ja, wirklich toll, wie sie Ehe gelebt haben, auch mit der Bibel in der Hand. Er ist eher ein bisschen ein Theoretiker, glaube ich. So, wirklich, mit der Bibel und so. Wirklich sehr gute Aspekte diesbezüglich. Das war mal der erste Anstoß. Warum? Dieses Ding. Und dann unser Jahresvers. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ehe in Liebe. Also war schon ein Anstoß für sich, gell, die Jahreslosung. Dann noch ein Anstoß ist dieses Zeichen da. Die Marriage Week. Bis jetzt ging das an mir relativ spurlos vorbei. Kennt ihr vielleicht der ein oder andere? Machen sie das eigentlich schweizweit, weißt du das, Markus?
Ja.
Gell? Genau, schweizweit, die Marriage Week, das ist eine Woche, 7. bis 14. Februar. Warum 14. Februar? Ist ja klar, der Valentinstag. Gibt es Angebote, auch hier St. Gallen Appenzell, gibt es Angebote für Ehe, das ist es halt nur für Ehepaare, glaube ich, oder? Schon noch für Ehepaare. Wo man verschiedene Dinge, Anlässe, Veranstaltungen besuchen kann innerhalb dieser Woche, 7. bis 14. Februar, möchte ich dieses Jahr einmal wirklich euch herzlich ans Herz legen, einen Anlass mindestens da herauszusuchen, weil es hat eine ganz verschiedene Ehewerkstatt, Ehebranche, ein Ehekurs, ja, sogar so, ja. Genau, Ehezerbrechen leise, auch so nachdenkenswerte Dinge. Bücher dazu, dann irgendwo hat es dann noch einen Tanzabend, genau, Candlelight Dinner gibt es auch. Ehe-Spaßabend oder Paarsegen to go und so weiter. Ich habe einige in diesen Büchlein, diesen Programms hinten, das ist wirklich mein Anliegen zusammen mit dieser Serie. Und wenn ihr das macht, dann ist mir das wichtiger, als dass ihr die ganze Serie gehört habt. Genießt einmal einen solchen Abend oder solche Veranstaltung. Besucht einmal als Ehepaar das. Da gilt es das für die Ehepaare. Es gibt auch noch andere Angebote, die für alle anderen sind. Aber wie gesagt, in dieser Serie geht es nicht nur um das. Und so habe ich das auch grafisch ein wenig dargestellt. Links geht es immer ein wenig um die Ehe, rechts geht es um die Gemeinde. Weil als ich dieses Buch von Timothy Keller gehört habe, und dann gelesen habe, dachte ich immer wieder an die Gemeinde. Gell? Und ich merkte, was Ehe betrifft, Mann und Frau, das Zusammenleben ist 1:1 oft übertragbar auf das Gemeindeleben, das Leben in der Gemeinde, auf unsere Beziehung mit Gott. Und ausgehend ist von der Tim Keller das Buch, so sieht es im Übrigen aus, ist Epheser Kapitel 5. Und daraus werden wir ab und zu dann auch etwas lesen. Und einen Vers habt ihr schon hier, das ist auch ein bisschen das Einleitungsthema heute Morgen. Auch ich mache hier einfach so ein bisschen eine Einleitung, auch aus zeitlichen Gründen. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Von was spricht hier der Apostel Paulus? Dazu dann am Schluss mehr. Ein Zitat aus dem Buch über die Ehe. Ehe, der Versuch zweier fehlerhafter Menschen in einer herzlosen Welt ein Stück Geborgenheit zu schaffen. Hat mich dann veranlasst, das zitiere ich dann. Die Gemeinde, der Versuch fehlerhafter Menschen in einer sündhaften Welt ein Stück Reich Gottes zu sein. Wie gesagt, es geht um ganz grundsätzliche Aussagen heute Morgen über Ehe und über die Gemeinde. Bestimmt ist dir auch schon aufgefallen, wir leben in einer ehemüden Gesellschaft und einer immer ehefeindlicheren Gesellschaft. Vor allem ehefeindlich im Sinne von, was die Bibel über Ehe sagt. Obwohl es hat immer noch gerne geheiratet, gell? Und trotzdem merken wir doch irgendwo, es ist gerade in den letzten paar Jahren schon schwierig geworden. Halt die ganze Genderfrage und so weiter und so fort. Ehe ist nicht leicht. Und im Buch beschreibt er auch, und du hast mir auch so bewusst, es gibt so viele Erfolgsmenschen, bestimmt kennt ihr einige, und dann hörst du vom Erfolgsmensch im Beruf, im Sport und so weiter, der ist geschieden, die ist geschieden. Menschen, die im Berufsleben, im Sportleben und so weiter Erfolg haben. Es gelingt, aber in der Ehe scheitern sie. Schon tragisch eigentlich. He? Zeigt uns eigentlich auf, Ehe ist gar nicht so einfach. Das können wir auch auf die Gemeinde beziehen. Gell? Auch Gemeinde ist gar nicht so einfach. Auch die Gemeinde, auch die Kirche ist angefochten. Die Gesellschaft ist gemeindemüde geworden, oder? Die Kirchen sind eher leer als voll, tendenziell. Ehe ist nicht einfach, auch Gemeindeleben ist schwierig. Aber ich finde es schön. Aber es ist schwierig. Es ist herausfordernd, weil unsere Zeit herausfordernd ist. Ehe, Freundschaft werden geboren, wo ein gleiches Verlangen da ist, so finden sich zwei Menschen irgendwo ein gleiches Interesse, ein Miteinander und so weiter. Hier sehe ich einen Unterschied, einerseits schon etwas Gleiches, aber auch einen Unterschied. Warum sind wir heute Morgen da? Okay, wegen Jesus. Wir sind irgendwo zum Glauben gekommen. Ja. Aber die meisten, wo die hier sitzen, würden nicht den als Lebenspartner zum Heiraten aussuchen. Gell? Wir sind doch als Menschen sehr, sehr verschieden. Macht man das Ehepartner ja nicht, oder? Und man dann heiratet. Da sucht man irgendjemanden, der zu einem passt, denkt man. Dazu kommen wir dann noch, wie das so ist. Da hat es ein paar unglaublich treffe Aussagen hier drin. Deshalb finde ich schon das Buch einfach ein Hammer. Genau, aber in der Gemeinde, okay. Timothy sagt dann, sagt dann, warum ist die Ehe wichtig? Sie lehrt uns etwas über das Evangelium. Und auch umgekehrt lernen wir durch das Evangelium etwas über die Ehe. Die Gemeinde ist auch der Träger des Evangeliums, der in Auftrag ist, in die Welt hinauszutragen. Noch etwas zum Umstand zu diesem Buch von Timothy Keller. Er sagt, unsere Gemeinde ist eine Rarität. Okay, jede Gemeinde ist eine Rarität. Ist ein Unikum oder ein Original ist besser. He? Wie auch immer, er schreibt dann, als sie diese Gemeinde in Manhattan gegründet oder ihre Gemeinde in Manhattan gegründet haben, 1989, haben sie schnell einmal Folgendes festgestellt. Unter den 4000 Besuchern waren 3000 Singles, Alleinstehende. Und trotzdem hat er sich 9 Wochen, ich weiß nicht, im Jahr oder ab und zu einmal, in welchem Zyklus weiß ich nicht, aber hat er sich 9 Wochen Zeit genommen, dieser Gemeinde über Ehe zu predigen. 3000 Singles, Alleinstehende und so weiter. Warum? Weil er gesagt hat, das ist für euch auch wichtig. Eben, weil man vieles über das Evangelium lernt, wenn man lernt, was heißt eigentlich Ehe und Zusammenleben. Fand ich ein sehr spannender Gedanke. Und weil die Bibel, also kommen wir zum ersten Punkt, was sagt die Bibel über Ehe? Weil die Bibel mit Ehe beginnt und mit Ehe aufhört. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, bei der Erschaffung der Menschen, kommt schon die erste Ehe, Adam und Eva. Und am Schluss, Offenbarung 22, kennen wir, gell, die Braut kommt davor und der Bräutigam. Da sind wir voll am Heiraten. Gell? Dort auf die Gemeinde bezogen. Spannend, oder? Im ersten Buch Mose ist ja Mann und Frau, Ehe, und bei Offenbarung ist es die Gemeinde, die da heiratet, ihren Herrn, den Herrn Jesus. Aber Beginn und Ende mit Ehe. Interessant. Und auf diesen Text wollen wir jetzt gerade auch miteinander heute eingehen, spezifisch. Nicht wahnsinnig detailliert natürlich, schon aus Zeitgründen nicht. Und da würde ja so viel drinstecken und so versiert bin ich jetzt auch wieder nicht. Wegen diesen ganzen Schöpfungsberichten, ihr kennt ja bestimmt, im ersten Kapitel, 1. Mose, haben wir den Schöpfungsbericht. Da steht einfach, dass Gott den Menschen gemacht hat, nach seinem Bild, als Mann und Frau. Und dann kommt das Kapitel 2 und so wie ein wenig scheint mir so wie eine Lupe auf diese Aussage da, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau, wie eine Lupe und wird das irgendwie so ein bisschen detaillierter gezeigt in Kapitel 2, kann man so sehen, muss man noch nicht, beginnt dann mit Vers 20, aber im Vers 18 steht da interessanterweise etwas, das man nicht erwarten würde. Nämlich ihr habt ihr bestimmt das auch schon gelesen und gemerkt, Gott, was Gott schafft, ist gut. Die Vögel, das Wasser, Sonne und so weiter, oder? Unser Abend, unser Morgen war sehr gut und alles war gut. Aber dann steht in Vers 18, es ist nicht gut. Und da war noch kein Sündenfall und so weiter. Es ist nicht gut. Was ist nicht gut? Also allein schon, ja, Anita, bababam, oder? Ja, ja. Du bist wahrscheinlich die Frau in diesem Raum, die am wenigsten allein sein kann, gell? Glaube ich. So ist deine Geschichte, so wie du das erzählt hast, oder? Es konnte nicht früh genug ein Mann ins Haus kommen. Ist doch gut so. Hast einen guten erwischt. Haben wir ja gehört, was er erzählt hat vorhin, oder? Genau. Ja. Wunderbar. Nein, genau. Es ist nicht gut, dass ein Mensch alleine sein wird. Und jetzt müssten ja nicht die Alleinstehenden und Singles denken an dich, was ist mit mir, kommt alles noch. Schauen wir mal den Text hier an. Da gab der Mensch, also der Zusammenhang ist, Gott führte dann Tiere zu Adam. Im Übrigen ist doch interessant, ist immer von Mensch die Rede. Im ersten Kapitel, Gott schuf den Mensch. Und dann bis hierhin, das erste Vers 23, kommt dann plötzlich der Mann ins Spiel. Wie auch immer, könnte man auch irgendwie deuten. Ja. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Also Gott führte die Tiere da bei Adam vorbei und er gab ihm den Namen und so weiter. Und Adam merkte, schön, wunderbar, aber nicht, das ist nicht irgendwie das Gegenüber. Das, nein, irgendwo, und Gott hat gemerkt, irgendwie, und sind wir da in diesem vollkommenen Schöpfungsprozess Gottes mittendrin, gell? Eben noch nicht Sündenfall und so weiter. Schon interessant. Wie gesagt, wir tippen das nur ein wenig an, aber ich finde, ich habe erneut über diesen Text schon ein wenig gestaunt und einfach, was passiert da eigentlich? Und Gott sprach, und der Herr, und Gott bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Ist ja dieser schon ein wenig seltsamer Text, oder? wie hat sich jetzt da und so weiter. Das, ich meine, bei Adam hat er die Erde genommen, Staub, Erde hat ihn gebildet und so. Bei den Tieren, glaube ich, steht das nicht einmal. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Interessant. Aber die Frau, die Männin, wie es da heißt, nachher heißt, die nimmt er aus dem Mann heraus, oder? Und bildet sie dann. Hätte auch anders sein können. Aber warum so? Was zeigt uns die Schrift da noch? Die Einheit von Mann und Frau. Kommt dann in der Aussage, Vers 23, da sprach der Mensch, und jetzt müsst ihr euch dieses Aufatmen vorstellen, vorhin da die wunderbaren Tiere, oder? Aber wer will schon mit einem Dinosaurier spazieren gehen? Oder? Oder mit einem Affen? Ein Löwen, der war doch friedlich, oder? War noch ein friedlicher Löwe und so weiter. Aber da war dann die Frau. Und da, wow, ja, Gott. Da schlug ihm Adam das Herz. Das ist jetzt Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Sie, die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Sie ist ein hebräisches Wortspiel, Ich und Isha. Da kommt dann der Mann. Und da sehen wir eins. Die beiden sind eins. Vom Mann genommen gibt der Frau den Wert. Bis heute gibt es auch Gesellschaften, Kulturen, Religionen, die der Frau die Menschlichkeit absprechen. Schlichtweg absprechen. Islam. Da gibt es nur aber ganz krasse Koranverse über die Frauen und so weiter. Nein, Christen glauben, die Gleichwertigkeit kommt hier zum Ausdruck. Das Prinzip gleich und doch unterschiedlich. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Gleich und doch unterschiedlich. Kommt wenig das, was du über die Gotteseigenschaften, da haben wir immer das Problem, ja, wenn Gott so ist, wie kann denn so sein, oder? Weil wir können es nicht, aber Gott kann es. Gell? Und noch einmal, im ersten Kapitel, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde als Mann und Frau. Das kommt dann oder führt dann zu dieser Aussage aus 24, die ist ja wirklich legendär und bekannt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Wisst ihr, jedes Mal denke ich da, warum der Mann? Warum der Mann? Warum muss der Mann weggehen von zu Hause? Und dann steht er da. Er hängt sie an seine Frau. Und merkt auch hier wiederum so diese, zuerst quasi, oh, sie ist ja nur aus der Rippe von ihm gemacht, oder? Aber jetzt muss er weggehen und klebt an ihr, heißt es, oder? Lebt und hängt sich an ihr, oder? Merken wir die Gegenseitigkeit, überhaupt keine Unterschiedlichkeit. Ich finde das wirklich ganz bemerkenswert. Lohnt sich mehr darüber nachzudenken. Und zu diesem Vers 24 werde ich euch heute Morgen am Schluss noch etwas sagen, noch eine Auslegung bringen, die wird euch aus den Socken hauen. Gut, also, Jesus bestätigt, Sprung ins Neue Testament, Jesus bestätigt, wir sind immer noch an diesem Punkt, Bibel und Ehe, Jesus bestätigt diese Aussage von 1. Mose 2, ausdrücklich in Matthäus 19, 4 bis 6, könnt ihr dort genauso fast Wort für Wort nachlesen. Dass das ein Tatsachenbericht ist, dieser Schöpfungsbericht. Ehe ist zum Wohl und Gedeihen der Menschheit. Gott hat Ehe geschaffen. Genau gleich hat er auch die Gemeinde geschaffen. Wie so Gott diese beiden Menschen für zusammen bestimmt hat, so auch die Gemeinde. Und wenn wir da, wir haben schon bei Matthäus 19 sind, Sprung zurück, Matthäus 18, dort lehrt Jesus über die Gemeinde und über das Zusammenleben in der Gemeinde einige ganz grundsätzliche Dinge, die für das Gemeindeleben wichtig sind. Also sehen, Gott spricht über das Zusammenleben von Mann und Frau und er spricht über das Zusammenleben als Gemeinde. Die Ehe ist zum Wohl und Gedeihen der Menschen und der Gesellschaft. Das ist die Idee. In die Ehe hineingeboren werden dann Kinder, neues Leben, einen geschützten Raum. Die Gemeinde hat genau dasselbe Effekt oder genau dasselbe Aufgabe. Gemeinde, die Existenz in der Welt soll ein Segen sein. Durch die Gemeinde ist Jesus selber gegenwärtig. in dieser Welt. Das lesen wir in Epheser 1,22, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Auch hier wieder also dieser Vergleich, gell? Der Mann ist das Haupt in der Ehe. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Matthäus 28,20, Jesus ist gegenwärtig. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und deshalb soll die Gemeinde, die Kirche, ein Segen sein. Ist sie ein Segen? Genau wie die Ehe für die Gesellschaft ein Segen sein soll. Ein Mittel, das Gott gebildet hat. Und und seinen Plan ausführen will. Dann etwas, das mir aufgefallen ist, Ehe, Unterbildung statt Weiterbildung. Ganz interessant, wenn man mal auf YouTube geht, irgendwie auf Internet ein bisschen rumgoogelt. Es gibt ja, wir sind ja Weltmeister beim Kurse machen, oder? In der Welt, oder? Gehst du in die Mikroklubschule, geht man in die Mikroklubschule, ganz Verzeichnis, und irgendwelche Gruppierungen, die da viele Kurse machen, findet ihr dort einen Ehekurs? Vielleicht kann es vereinzelt geben, ich habe nicht alles durchgeschaut, aber ich glaube im Verhältnis zu, was es sonst alles gibt, es geht ja bis Kochkurse. Das ist auch wichtig, genau. Dir, da hast du gehört, ist auch wichtig. Das ist ein Insider, weiß ich so. Genau, ja, also Kurse, Sprachkurse und, oder? Es gibt ja für alles Kurse. Wir sind Weltmeister beim Kurs machen, aber seltsamerweise über Ehe nicht. Wenn du dann noch Kurse findest, dann sind das meistens von Kirchen, oder? Kirchen, die machen noch Kurse, Ehekurse, und eben die Marriage Week oder ganz wichtig, ganz gut. Aber in der Welt, schlichtweg, niente, nix. Schon erstaunlich. Noch mal kurz zurück zu der Schöpfung. Wisst ihr, wir staunen ja über die Schöpfung. Und sogar Atheisten und Gotteszweifler können die schönsten Filme machen über Gottes Schöpfung. Aber meinst du wirst irgendwann einen Film finden über die Ehe? Dass Gott die Ehe geschaffen hat und die Ehe, wie wir es vorhin gelesen haben, der Höhepunkt in der Schöpfung Gottes ist. Schlichtweg unter den Tisch gekehrt. Ist das nicht seltsam? Das wird mir erst bei diesem Vorbereiten so richtig bewusst. Und wenn ich da Ehevorträge oder Predigten mache, gell, Monika und ich sind sicher nicht die Vorbilder. Wissen wir absolut. Deshalb machen wir es nicht. Deshalb lese ich ja solches Buch, um zu lernen. Gell? Und dummerweise bin ich noch Prediger und soll darüber predigen. Nein, dachte ich, was mir gut tut, tut euch bestimmt auch gut. Oder die das schon wissen, ist das auch okay. Also, wir machen hier ein bisschen Ehe-Weiterbildung. Und ich möchte euch anstoßen dazu, wirklich diesen Schatz, den Gott gemacht hat, Ehe, diese Schöpfung Gottes, neu zu entdecken. Denn ich stelle auch unter uns Christen fest, es gibt schon solche, die, das ist bei denen so ein bisschen das Steckenpferd und boah, Ehe und so weiter. Habe ich immer ein bisschen mit den Stockzähnen belächelt. Gell? Aber jetzt verstehe ich es schon ein bisschen besser. Weil es ist wirklich wichtig, weil Ehe ist kein Selbstläufer. Wie ich es vorhin gesagt habe, du kannst im Beruf der erfolgreichste Typ, die erfolgreichste Frau sein und die Ehe kann den Bach runtergehen. Zeigt etwas auf über die Herausforderung. Also, machen wir nicht Ehe-Unterbildung, sondern Ehe-Weiterbildung. Dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Gell? Gemeinde-Wachstumskurse, Kurse über die Gemeinde, Seminare über die Gemeinde. Wer von euch hat schon so etwas einmal besucht? Wahrscheinlich die wenigsten. Ihr denkt, Kurt, das ist für dich, vielleicht auch für Joachim, oder? Ja, warum nicht für alle? Wer ist dann Gemeinde? Das sind wir. Gell? Also das ist eigentlich für uns alle. Gell? Deshalb, Christsein ist herausfordernd in unserer Zeit. Wir denken, na, ich gehe in eine Gemeinde, das läuft dann schon. Wenn es dann nicht passt, dann geht man sowieso wieder. Ja, wir sind Gemeinde, also miteinander unterwegs sein. Auch hier, Weiterbildung. Wie kommt man als Gemeinde vorwärts? Wie präsentieren wir uns als Gemeinde in der Welt? Weil Jesus hat gesagt, oder nicht Jesus, aber im Johannesbrief steht, wir leben in der Welt. Wir sollen nicht angepasst sein, sondern wir sollen ein Licht und Salz sein in dieser Welt. Noch ein Zitat. Wenn Gott selber die Ehe erfunden hat, sollte jeder, der heiratet, alles daran setzen, Gottes Plan für die Ehe zu erkennen und zu benötigen. Steht im Buch von Timothy Keller. Jetzt kann man dieses Zitat kann man fast eins zu eins auf die Gemeinde übertragen. Das würde dann wie heißen, wenn Gott selber die Gemeinde erfunden hat, sollte jeder, der sie besucht, alles daran setzen, Gottes Plan für die Gemeinde zu erkennen und zu befolgen. Ein kleines Beispiel, wie symmetrisch dieses Thema Ehe und Gemeinde eigentlich vonstatten geht, zusammenpasst. Gehen wir weiter. Welche Brille trage ich? Dann hat da jemand mal ein T-Shirt gemacht. Ich trage keine Brille mehr. Ich habe genug gesehen. Ja, passt, oder? Irgendwo. Passt bestimmt auch auf manche, die in einer Ehe war, gell, und gesagt, okay, Ehe erlebt nichts für mich. Und das kann man auch wieder auf die Gemeinde ummünzen, gell? Manch eine, okay, komm mir nicht mit Gemeinde. Ich habe genug erlebt. Jeder trägt so seine Brille, ich auch meine Lesebrille, damit ich alles genau sehen kann. Schlimm ist, wenn man dann eine Sonnenbrille hat, gell, und in den Tunnel kommt, wenn es dunkel wird. Brille weg. Und ich möchte uns auch aufrufen, hey, Brille weg. Oder zieh Gottes Brille an, wenn es um Ehe geht, wenn es um Gemeinde geht. Und gerade hier vielleicht das Thema Gemeinde. Weil das erlebt man auch auf der Straße beim Evangelisieren. Wie viele Menschen wollen von Kirche nichts wissen? Also doppelt tragisch, wenn jemand mal in einer Freikirche war und so, okay, nie mehr. Oder? Wenn die anderen gibt es noch genug. Und das ist eines der Hauptprobleme in der Evangelisation, dass Menschen sagen, komm nicht mit Glauben. Denken an die katholische Kirche oder irgendetwas, oder waren in einer Sekte, das ist dann ganz schlimm, trifft man eher weniger. Aber Menschen, die in einer Sekte waren, die bringst du doch nie mehr in irgendeine Gemeinde hinein. Unglaublich schwierig. Negative Erfahrungen, die machen etwas mit uns. Ob das ein Glaube ist, natürlich auch, wenn es um Beziehungen geht. Also hier ist die Frage, welche Brille trägst du, oder Punkt der Gemeinde, du sitzt hier, gehe ich mal grundsätzlich davon aus, irgendwo ja, stimmt es noch bei dir in dem Sinne. Der Erzfeind, sagt Timothy Keller, der Ehe, ist uns drehen um uns selber. Der Zeitgeist sagt, der einzige Weg zum Glück ist Selbstverwirklichung oder ein anderes Wort, Individualismus. Ganz interessantes Thema. Das nimmt in diesem Buch von Keller noch relativ breiten Platz ein. Eben, da hat er dann zu den Singles gesprochen. Weil er gesagt hat, wisst ihr, Singles, passt auf, ihr seid Individualisten. Wenn ihr so weitermacht und eure Maßstäbe, da kommen wir nächstes Mal kurz ein wenig darauf, dann werdet ihr nie einen finden oder eine finden. Einfach weil eure Ansprüche zu hoch sind. Das kann man auch auf die Gemeinde rübermünzen, oder? Individualismus, Hauptsache mir dient, mir gefällt eine Gemeinde. Grundsätzlich herrscht ein Konsumdenken und nicht, wie es eigentlich von der Bibel her wäre, ein Mitarbeiterdenken. Ich komme in eine Gemeinde und eigentlich suchen wir Menschen, die sagen, oh, da habt ihr noch Bedarf. Oi, oder, hey, einmal zurück, da gehen wir ran. He? Aber tendenziell ist es ganz anders, oder? Du kommst in eine Gemeinde, wie ist die Musik? Was für Leute sind da? Schon fast wie bei der Brautschau, oder? Was sind mir die Leute sympathisch in der Gemeinde und so weiter und so fort? Wäre wirklich mal spannend, da unsere Einmalbesucher diesbezüglich abzufragen, was ist euch hier geblieben von unserem Gottesdienst und so weiter. Unser Zeitgeist, und das ist schon 100, 200 Jahre zunehmend, und heute ernten wir die Früchte davon, von diesem Individualismus. Das ganze Denken hat sich in den letzten 200 Jahren umgedreht. Früher, gehen wir zurück zu der Ehe, ging es zu einem gewissen, ich bin bereit, mich selber auch zu verleugnen, mich einzubringen, zu dienen, für den anderen da zu sein. Und heute fragen wir uns, was bringt mir das? Was bringt mir Ehe? Das ist eine totale Umdrehung. Und das bringt große Schwierigkeiten und Probleme mit sich. Ehe, wie es die Bibel sagt, ist ein Kontrastprogramm, ein Kontrastpunkt zu diesem Zeitgeist. Und deshalb ist es für viele Menschen, das Thema von heute Morgen, doch ein großes Geheimnis, wie Gott Ehe versteht. Aber auch für manchen Christen, glaube ich, ist das noch so. Genau dieselbe Frage stellen wir uns natürlich auch bei der Gemeinde. Wie viel Anpassung, eben nicht das Individualistische, wie, ja, heute passt man die Ehe ja den Umständen an, gell? Geht ein bisschen die Geschlechterfrage mit hinein, was dann wirklich dramatische Auswirkungen haben wird in der Zukunft. Dann kennen wir aus der Bibel. Aber in der Gemeinde stellen wir uns genau die gleiche Frage. Ja, passen wir die Gemeinde an? Dem Zeitgeist, dem Denken? Also müssen wir einfach einen Top-Gottesdienst haben, mit Präsentation, mit lauter Profis, damit wenn Leute reinkommen, sie wirklich, boom, wie von einem guten Konzert oder einem Vortrag einfach so zurückgeschlagen sind, boah, was haben wir da erlebt, oder? Braucht es einfach Erlebnis, Emotionen, alles auch ein wenig. Und Gemeinde soll eine gewisse Qualität auch haben, gell? Aber das Entscheidende ist Jesus. Das ist das Evangelium. Und nicht nur das andere. Ja, die Gemeinde, wir leben in der Welt. Zeitgeist, nein. Aber doch, irgendwo leben wir in dieser Welt und passen wir uns auch an. Nicht die Botschaft, aber das Kleid, das Umfeld. Eine Gemeinde darf auch, muss auch eine gewisse Zeitlichkeit widerspiegeln. Gell? Ob es die Musik ist oder anderes ist. Gell? Der Inhalt, der muss einfach stimmen. Positives zur Ehe. Ehe hilft besser, sagt Simon T. Keller, Niederschläge im Leben zu meistern. Da kommt dieser bekannte Trauspruch ja von, ich glaube, das steht im Prediger, eine zwei- und dreifache Stur und so weiter, den kennt ihr, oder? Ja, in der Ehe ist man zusammen, das ist das Glück. Okay, du bist jetzt alleine, als Single, alleinstehend. Ja, du hast Gemeinde. Und deshalb finde ich diesen Vergleich auch, dieses Miteinander so wichtig. Als Alleinstehender soll Gemeinde wie Ehe funktionieren. Du bist nicht allein. Wir sind miteinander unterwegs. Deshalb all die Punkte positiv zur Ehe kann man Dieter übernehmen für die Gemeinde. Die Ehe bildet und formt und den Charakter. Das macht Gemeinde auch. Gemeinde formt Charakter. Also ich habe jetzt nicht gesagt, die Frauen müssen da die Männer und so, gell? Das ist ja ein Thema für sich. Grundsätzlich immer miteinander. Das Zusammenleben generell prägt Charakter. Auch in der Arbeit, Zusammenleben prägt Charakter. Du lernst von deinem Umfeld, du lernst durch Herausforderungen, durch Schwierigkeiten, durch positive Erfahrungen. Du lernst. Charakterschulung. Das biblische Vorbild von Ehe und wie man sie lebt, ist nicht überholt und positiv erfahrbar. Und ich glaube, das gilt auch für Gemeinde. Das ist auch für mich ein Wunsch, dass wir eine Gemeinde sind, die in dieser Welt steht, die nicht abgekoppelt von der Welt lebt, ein Ghetto bildet, wo man einfach in sich ein Ghetto hat, ein Leben hat, oder? Und kommt man raus auf die böse Welt und so weiter, sondern dass wir irgendwie lebenstauglich als Christen in dieser Welt leben. Und das lernen wir hier. Aber das kann nicht abgekoppelt davon sein. Gut, kommen wir noch kurz zum dritten Punkt, die Veränderung des Eheverständnisses. Da gäbe es auch jetzt viel zu sagen, schon einige gesagt, Aufklärung privatisierte die Ehe. Also seit 200 Jahren etwa Aufklärung, das ist im 18., 19. Jahrhundert, gab es ja Zeitströmungen, Prägungen, die wirklich den christlichen Glauben umgedreht haben. Deshalb ist heute der Glaube nicht mehr aktuell, weil man den Eindruck hat, das geht auch ohne ihn. Man hat die Ehe privatisiert. Früher war die Ehe ein Gesellschafts- und Familie für die Gesellschaft wichtig, tragend, prägend, weil da kommt die nächste Generation. Früher wurde Familie anders gelebt, die Ehe anders gelebt. Heute ist es Privatsache, man kann es so oder so machen, gell? Und geht eigentlich da am Schöpfungswillen von Gott vorbei. Genau gleich wie der Glaube und die Kirche, Privatsache. Früher war das Teil der Gesellschaft, die Kirche. Das Glaubensleben war Teil der Gesellschaft. Ist heute nicht mehr so. Deshalb gehen die Dinge auch immer mehr verloren, einfach mit den Folgen. Das führt dann dazu, Ehe Privatsache ist, schreibt Timothy Keller, heute ist glückliche Ehe die Ich-Ehe. Also nicht mehr wir zusammen, sondern ich. In der Ehe muss es für mich stimmen. Der Partner ist da, dass er meine Bedürfnisse erfüllt. Und ich kann mir das selber vorstellen, wenn zwei Menschen so leben, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Das ist eine totale Umkehrung, Umdrehung vom ursprünglichen Sinn der Ehe. In der Gemeinde genau dasselbe. Die Ich-Gemeinde, was kann mir die Gemeinde bringen, für was ist sie da? Und wenn es mir nicht passt, dann wechsle ich einfach die Gemeinde, wie man heute einen Ehepartner wechselt. Genau. Das soll nicht so sein. Diese Ich-Ehe, und ich meine, wir haben das selber erlebt, gell? In unserer Gemeinde, die Zeit, die wir jetzt hier sind, hat es mindestens zwei Ehepaare gegeben. Die waren nicht einmal ein Jahr, vielleicht ein bisschen mehr verheiratet, Christen. Ging auseinander, gell? Zwei Jahre vielleicht. So tragisch, gell? Auch in unserem Bekanntenkreis. Wir erleben das alles. Und jetzt momentan auch ein Ehepaar, das wir kennen, drei Kinder. Da siehst du eigentlich schon, wie sich das jetzt auseinanderlebt. Von er und sie. Und wie? Ja, ich will noch meinen Sport machen. Und sie soll den Kinder schauen, oder? Wie diese Ich-Ehe, dieses Ich-Denken, ich komme zuerst. Für mich muss das passen. Und da kann es dann Kinder haben oder nicht haben. Das ist dann nicht mehr relevant. Schon tragisch. Wenn man nicht einen Ehebund eingeht und sich bewusst ist, das heißt auch, nicht nur, auch Selbstverleugnung. Gegenseitig. Nicht nur einseitig, gegenseitig. Liebe heißt auch für den anderen da sein. Aber heute geht es darum, irgendwo, der gefällt mir, die will ich. Das ist Liebe, heute verstanden, oder? Und dann eine kurze Zeit ist man auch bereit, ein bisschen Selbstverleugnung, weil man bekommt ja auch vieles und so weiter, oder? Bis dann die ersten Glücksgefühle vorbei sind und dann klappt das auseinander. Und brechen die Ehen auseinander. In dieser Auseinandersetzung dieser Zeit leben wir. Und ich denke, immer mal wieder, wenn es Richtung Valentinstag geht, versetzt für die Tankstellenteam, das Thema Ehe wäre ein sehr interessantes Evangelisationsthema. Das Thema Ehe, Beziehung. Weil die Welt, wie sie heute tickt, das muss immer wieder Probleme geben. Und wir wissen auch, über Probleme kommt man auf die Suche. Ja. Also das wäre bestimmt so ein Tipp, den wir nachgehen können. Ich habe gesagt, Epheser 5, das Kapitel, ist ein relevanter, wichtiger Punkt für Timothy Keller, über dieses Thema zu sprechen. Und hier finden wir auch wieder Vers 31, 5, 31, diese Aussage, die wir schon in 1. Mose 2, 24 gelesen haben. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann kommt diese Aussage, die wir am Anfang schon gehört haben, dieses Geheimnis ist groß. Ich habe deutet es auf Christus und die Gemeinde. Was meint hier Paulus damit? Was staunt dir? Oder? Weil normalerweise denkt man vielleicht in Vers 31, zwei werden ein Fleisch sein an Sexualität. Kommt hier bestimmt auch drin vor. Aber habt ihr schon mal diesen Vers auf folgende Weise gelesen? Deshalb wird ein Mann, Jesus, seinen Vater, Gott, den Vater, und seine Mutter, den Heiligen Geist, verlassen und seiner Frau, die Gemeinde, anhängen und die zwei werden eins sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das steckt auch drin in diesem Text von 1. Mose 2,24. Deshalb staunt Paulus darüber. Und darüber wollen wir uns noch viel mehr Gedanken machen. Wie dieses Zusammenleben in der Ehe, unser Leben, dein Glaubensleben mit Jesus abbildet. Ja, dass es eine Einheit ist. Und umgekehrt gesagt, so wie du mit deiner Frau oder du mit deinem Mann lebst, so lebst du mit Jesus. Ist das so? Und dann kommen ja noch in den Zusammenhang dieses ganzen Textes ein paar ganz treffe Aussagen für Männer, für Frauen. Dann dieses Thema Unterordnung der Frau, dieses Thema Hauptsein des Mannes, wo es im Übrigen steht, wir sollen unser Leben hingeben für unsere Frauen, wie Jesus für die Gemeinde. Uiuiui, gell? Unser Leben hingeben, Männer. Gell? Das kommt alles einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere Blickrichtung. Oft gar die Verse, die dann Mühe machen. So, weiter mal für heute. Ich möchte nochmal hinweisen auf Keller und Ehe, das Buch. Auch noch den Tipp, vielleicht dieses Jahr beim Bibellesen, wenn du auch einer bist oder eine bist, die die Bibel in einem Jahr durchliest oder große Teile, nimm mal irgendein Stift, wahrscheinlich am besten einen roten, und streiche mal an, wo kommt Ehe und Beziehung vor. Das wird viel öfter sein, als ihr denkt. Und oft auch in Zusammenhängen, die ihr gar nicht denkt. Oft eben auch auf unsere Beziehung mit Gott. Vielleicht ein Tipp, eine Möglichkeit. Dann, wie gesagt, Ehewig, der Flyer ist hinten. Lest euch einen Abend, einen Tag oder wie auch immer doch aus. Genau, jawohl, diese beiden Tipps. Dann möchte ich noch schließen mit dem Ausblick für den Teil 2. Der ist dann in 3 Wochen. Ein Zitat, das hat mir auch gefallen, von Timothy Keller. Er zitierte einen Hauerwas, kenne ich nicht. Er schreibt, wir wissen nie, wen wir heiraten. Wir bilden uns das nur ein. Und selbst wenn wir den Richtigen erwischt haben, man warte nur etwas ab und er wird anfangen, sich zu ändern. Wie lerne ich es, diesen Fremden, den ich geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein?